Was heißt das eigentlich? Ich erhebe dich. Was heißt das eigentlich? Jemanden erheben. Es ist ja nicht unsere Umgangssprache. Erhebet Kinder hoch, ja? Was heißt es, Gott erheben? Wenn ich diesen biblischen Terminus richtig verstehe, dann meint es so viel wie über mich stellen. Über mich stellen, dass ich glauben will und kann, dass da jemand über mir ist, der ist größer als ich. Der versteht auch besser die Dinge als ich. Und dem will ich zutrauen, es recht zu machen. Doch nun wechseln wir in die Mini-Bibel. Die Mini-Bibel. Jesus schafft es immer wieder, das ganze Alte und Neue Testament in ganz wenige Verse zusammenzufassen. Also er, der stundenlang predigen kann und konnte, der kann auch echte Komprimierung hinkriegen. Sie finden in dem heutigen Gleichnis das ganze Alte und Neue Testament zusammengefasst. Natürlich nicht alle Aspekte, das geht nicht. Aber so ein Teil der Kerngeschichte. Jetzt muss ich noch was Zweites vorweg sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit diesen biblischen Geschichten. Ich bin ja auch in der Schule und habe dann Grundschulunterricht und dann habe ich auch Kinder von frommen Familien und dann erzählt man die Geschichte von dem Blinden, der am Weg sitzt und dann kommt, kenne ich, fertig. Im besten Fall sagen sie, kenne ich und sagen sogar noch, und dann ruft er nach Jesus und Jesus heilt ihn und fertig. Es ist aber, Achtung, was die Kinder da machen, nichts anderes, als was auch wir oft machen. Kenne ich. Fertig. Häkchen hinter, erledigt. Wissen abgespult, zack. So wie bei Wer wird Millionär, klack, Frage beantwortet, nächsten 100.000. Nur da haben wir 100.000. Wir machen nur ein Häkchen, vergessen es. Bitte machen Sie heute kein Häkchen. Auch wenn Sie vielleicht Häkchen machen wollen. Ich habe versucht, an 3 Stellen im Text, wo ich schon meine Häkchen gemacht hatte, also ich bin da nicht besser, ne? Ich habe den Text gelesen und aha, fertig. Leider war die Predigt nicht ganz so schnell. Machen Sie nicht die Häkchen, sondern machen Sie mir die Häkchen im Sinne von aha, das Erste ist erfasst, aber oh, da kommt noch was. Ich lese Ihnen jetzt erstmal die Mini-Bibel, Zusammenfassung. Jesus fing an, zu Ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich doch vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen. Und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Segne uns dein Wort, Meister. Amen. Den ersten Haken kann man ja gleich am Schluss machen, oder? Dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Gut, sind wir nicht dabei. Ich bin weder hoher Priester, das waren nämlich die, die dabei standen. Vom Vorrat sieht man weiter vorne. Ich bin auch kein Pharisäer. Oh, nein, ich will keiner sein. Und ich bin auch kein Schriftgelehrter. Oh, Sie haben Glück, ich habe Pech. Nein, so schnell geht's nicht mit den Hähnchen. Sie hören zu, die hohen, frommen Leute, die gerade eben Jesus noch versucht haben, eine Falle zu stellen. Die hören zu und er fängt ganz normal an. Jetzt kommt so der erste Haken und das erste Teil. Hier geht's zunächst mal um das Alte Testament, um die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und das hören die auch sofort. Die waren ja Schriftgelehrte. Die hörten sofort, als er sagte, und er brachte einen, ein Mensch pflanzte einen Weinberg. Jesaja 5, das Lied vom Weinberg, wie Gott einen Weinberg angelegt hat. Sein Volk, dieses sozusagen, dem gab er diesen Weinberg, dieses Land Kanaan, dieses Land Israel. Und er gab ihnen alles, was sie brauchten. Er sorgte für sie. Jesaja 5. Aber gleichzeitig werden Sie als Hörer auch im Kopf haben, Jesaja 5, das ist ein Gerichtswort. Das ist ein Wort, das davon spricht, Israel, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, geht's schief. Ja, er gab ihnen den Weinberg, er richtete ihn wunderbar ein mit allem, was nötig war. Und bis hierher ist eigentlich das eine ganz normale Geschichte in Israel. Es gab damals viele reiche Leute, die große Latifundien nannte sich das, große Landgebiete hatten, die sie verwalten ließen. Und sie selber gingen außer Landes in angenehmere Gegenden, Ephesus zum Beispiel. Oder nach Rom zog man, natürlich nicht unten in die Stadt, sondern ein bisschen außerhalb hatte man seine Villa. Und man schickte dann hin und wieder einen Boten, die Pacht einzukassieren. Von der Pacht konnte man gut leben, vor allem, wenn man genug hatte. So auch hier. Jesus ist also ganz normal in der Welt damals und gleichzeitig hören sie alle dieses Jesaja-Wort im Hintergrund. Und jetzt ist Pachtzinstag, also der Zins ist fällig. Gott schickt einen Boten und fragt nach. Bei Israel. Wie wäre das eigentlich, wenn Gott bei Ihnen nachfragen würde? Wenn er fragt, du hast doch auch ein Leben bekommen. Die habe ich auch eins gegeben. Was hast du eigentlich daraus wachsen lassen? Was ist da an Frucht gewachsen? Hier ging es um Weintrauben. Das Neue Testament spricht von Frucht bei uns. Was ist an Liebe gewachsen in deinem Leben? An Freude? An Friede? Wie viel Friede ging von dir aus? Wie viel Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube oder auch Vertrauen. Wie sieht es aus mit der Sanftmut und der Keuschheit? Das sind die Früchte des Geistes. Ach, wir sind ja bei dem Gleichnis zurück. Die Boten kommen und fordern den Zins. Gott fragt seinem Volk nach und sie hören nicht. Das ist die Geschichte Israels in dem Propheten. Sie kommen, sie rufen, sie werden nicht gehört. Die meisten zumindest. Es geht ihnen nicht gut. Lesen Sie mal Jeremia. Lesen Sie von Zacharia, von Micha ben Jünger, von Johannes dem Täufer. Wie es diesem Zeugen Gottes, diesem Propheten geht. Und es geht ihnen übrigens bis heute nicht besser. Alle die, die warnen, von Gott her warnen, ob es politisch geschieht, ob es geistig geschieht, oder ethisch geschieht, es geht ihnen nicht gut, bis heute nicht. Wir mögen sie nicht, die Leute, die uns sagen, dass etwas nicht stimmt. Mögen Sie Ihre Kritiker? Also zum Glück mag ich einen meiner Kritiker sehr, meine Frau. Aber es fällt nicht immer leicht, Kritik zu hören. Auch wenn sie aus Liebe kommt. Gott kommt fort von seinem Volk, dass sie endlich ja, ihm den Pachtzins geben, Respekt achten, stattdessen Verachtung. Da könnte man jetzt eine ganze Predigt drüber machen. Aber wir lassen das Alte Testament jetzt einfach liegen, nicht weil es unwichtig ist, sondern weil es weitergeht in der Geschichte. Und dann schickt er den Sohn, das Neue Testament kommt. Der Sohn kommt, Jesus kommt, er wird geschickt. Er spricht hier von sich, letztlich. Er kommt. Vor ihm werden sie doch Respekt haben. Wenn ich Gott mich so weit runterlasse, dass ich zu den Menschen komme, dass ich ganz niedrig werde, dass ich ihnen in Liebe begegne und ihnen deutlich sage, was dran ist. Und nirgends hören sie das deutlicher als im Neuen Testament. Lesen Sie mal wieder Matthäus 5 bis 7, dann wissen Sie, was dran ist. Vor dem werden sie sich doch scheuen, oder? Den werden sie doch hören, den werden sie doch annehmen, mit dem werden sie doch... Ha! Lasst uns ihn töten. Erstes Missverständnis der Leute, sie dachten, wenn der Sohn kommt, muss der Vater schon tot sein. Ja, weil sonst würde das ja nicht funktionieren, das Denken. Die dachten, wenn er den Sohn schickt, dann muss der Alte ja schon tot sein. Dann können wir ja jetzt den Sohn töten, dann haben wir noch Gewohnheitsrecht, israelitisches Gewohnheitsrecht. Ja, war das so, wenn jemand ein bestimmtes Gebiet lange genug hatte, dann durfte er es behalten. Bei uns gibt es auch sowas. Wenn du 100 Jahre durch einen Weg fahren durftest, dann darfst du das auch die nächsten 100 Jahre. Da darf der aber nicht einfach ein Haus, das weiter auf dem Weg bauen. So haben die gedacht. Wir sind ihn los und haben es dann ganz für uns. Und sozialkritisch kann man das sogar verstehen. Die armen Pächter, endlich kriegen sie mal alles für sich. Sozialismus oder Kommunismus. Die Herren beseitigen, damit man es hat. Aber sie töten den Sohn und dann sagt Jesus nur, was wird der Besitzer tun? Der Besitzer wird was tun. Ich möchte, dass ich sonst nie mache, Ihnen etwas vorlesen, was der Besitzer getan hat mit Israel, mit Gottes Volk passiert ist. Im Jahre 110, 70 und 130, da hieß es, Eretz Israel bot einen gespenstischen Anblick. Es war völlig verwüstet, nahezu menschenleer. Der Modergeruch des Todes verpestete die Luft. Die Leichen durften nicht in die Erde gebettet werden. Ihr Anblick sollte als Warnung und Abschreckung dienen. Alle Städte, Dörfer und Flecken, die Widerstand geleistet hatten, lagen in Asche. In dem früher von Olivenhainen und Weingärten bedeckten Galiläa gab es kaum noch einen Ölbaum, kaum noch einen Rebstock. Noch einmal nach den ungeheuren Verlusten des jüdischen Ersten Krieges waren die im Lande Verbliebenen aufs Schrecklichste dezimiert worden. Die gefangenen Aufständischen mit ihren Frauen und Kindern hatten die Römer auf dem Markt an der Terebinte Abrahams zu Mamre und auf dem Sklavenmarkt in Gaza verkauft. Monatelang noch machten römische Kommandos Jagd auf Geflüchtete und Versprengte. Und nun konnte Kaiser Hadrian seinen längst gefassten Plan verwirklichen. Den Bau einer heidnischen Stadt inmitten Judäas. Über den Tempelberg wurde der Pflug gezogen, um jede Erinnerung an das Alte zu tilgen. Bevölkert von ausgedienten Soldaten und fremden Ansiedlern, von Römern, Griechen, Syrern und Angehörigen der verschiedensten Nationen, entstand hier die römische Kolonie Aelia Capitolina. An der Stätte, wo einst das Heiligtum des Tempels stand, wurde ein Tempel des Jupiters errichtet und eine Bildsäule des Kaisers Hadrians aufgestellt. Theater, Zirkus, Tempel, Götterstatuen, nichts erinnerte mehr an Davids Stadt. Und bei Todesstrafe wurde den Juden verboten, Aelia Capitolina zu betreten. Am Südtor, durch das die Straße nach Bethlehem führte, brachten die Römer das Bild eines unreinen Tieres an, den Kopf eines Schweins. Ja, selbst der Name Judäa musste verschwinden. Von nun an hieß das Land Palästina, nach den einstigen Feinden Israels, die an der Küste im Philisterland wohnten. Nichts sollte nach Roms Willen mehr den Anschein erwecken, als gäbe es hier ein Land der Juden. Der Weinberg ist furchtbar zerstört worden. Abgehakt. Schalelt. Und Gottes Geschichte mit Israel ist damit nicht zu Ende gewesen. Das ist übrigens nur am Rande. Ist das alles? Zweiter Haken. Nein, das ist nicht alles. Denn im Gleichnis heißt es an einer kleinen Stelle, und deswegen erwähnt Markus das, und jetzt kommen wir in die Evangelien. Jesus erzählt die Geschichten, aber die Evangelisten setzen sie in ihre Situation hinein. Ja? Die schreiben ja nicht einen Bericht, die schreiben an eine Gemeinde, die schreiben in eine Situation hinein. Die Situation zur Zeit des Markus war die um 70 nach Christus. Diese Römer fingen an, alles zu erobern. Sie fingen an, alles zu zerstören. Und sie sahen, die Christen, dass das, was Jesus gesagt hatte, sich tatsächlich näherte und ereignen würde. Und sie hatten Angst, was daraus werden würde. Und zugleich ermahnt Markus seine Gemeinde und sagt, hallo Leute, hört das Gleichnis an. Der Weinberg ist jetzt den anderen gegeben. Die anderen, das sind wir. Und er gibt ihnen dieses nicht, damit sie triumphieren können.
Haha, jetzt haben wir den Weinberg. Edge.
Sondern er gibt ihnen den Weinberg, er gibt euch den Weinberg. Gott hat sich euch in seinem Sohn zugewandt, dass ihr euch von ihm rufen lasst, dass ihr euer Leben von ihm gestalten lasst. Macht's doch nicht genauso, wie dieses Israel es falsch gemacht hat. Macht's nicht genauso. Das will Markus sagen. Euch anderen ist der Weinberg gegeben. Macht's nicht so. Das ist das Zweite, was man hören muss. Er ist gegeben den Christen neu. Denen, die Christen, die sich nach Christus wenden, nach Jesus, der der verworfene Sohn war, den die Weingärtner sozusagen über die Mauer des Gartens warfen und nicht einmal beerdigt haben. Er, dieser verworfene Sohn, wurde jetzt zum Eckstein einer neuen Geschichte Gottes. Die Geschichte Israels ist damit nicht zu Ende. Das ist seine eigene Geschichte. Die hat nur Schweres durchlitten, dieses Volk. Und es hat wirklich schwer durchlitten. Aber jetzt beginnt eure Geschichte mit dem Eckstein, mit dem verworfenen Stein, der zum Eckstein wird. Was heißt denn das Eckstein? Leider sind sich die Exegeten nicht einig. Die einen sagen, der Eckstein ist der Maßstein, der Stein, den man an die Ecke setzt, von dem man aus das Haus misst und baut. So hat man in der Antike gebaut. Ich weiß nicht, ob man heute auch noch so baut, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Man setzt diesen Stein, von dem aus alles gemessen wird. Jesus Christus als der Stein, von dem aus alles gemessen wird. Dein Leben, deine Geschichte, die Weltgeschichte. Und das Zweite, der Eckstein könnte auch der Schlussstein sein, der ein Gewölbe zusammenhält, wenn er oben drin ist. Jesus, der Eckstein, der das Ganze zusammenhält. Ohne ihn zerfällt die christliche Gemeinde in einen kümmerlichen, armseligen Haufen. Ohne ihn bleibt nichts. Dieser Eckstein ist es, an den Markus uns erinnern will, den Jesus selbst uns erinnert. Achtet auf ihn, nehmt ihn in den Blick, verliert ihn nicht aus dem Blick, ihr anderen, die ihr jetzt den Weinberg habt. Achtet auf das. Und der letzte Haken, ich komme dann auch zum Schluss, der letzte Haken, den ich setzen wollte und ihn doch nicht setzen sollte, nochmal völlig gedreht. Können Sie das? Nochmal komplett alles drehen? Israel. Wir. Und jetzt drehen Sie die Geschichte noch einmal um und lesen Sie von den Paulusbriefen her. Und lesen Sie von der Gesamtbotschaft des Neuen Testamentes her. Da wird gesagt, die Gemeinde sei der Leib Jesu Christi. Wenn Sie dieses Gleichnis aus dieser Perspektive lesen, dann sind wir Christen eine Welt gesandt. Denn alle Menschen sind es letztlich, denen Gott ihr Leben gibt. Alle Menschen auf dieser Welt sind es letztlich, die vor Gott einmal stehen. Alle, nicht nur Israel, nicht nur die Christen, alle. Und in diese Welt sind wir gesandt als der Leib Jesu Christi. Und bitte, liebe Brüder und Schwestern, wundert euch nicht, wenn es diesem Leib Jesu Christi in der Geschichte der Menschheit immer wieder aufs Neue so geht, wie es dem Herrn ging. Wenn er von den Weingärtnern getötet, verfolgt, niedergemacht, geschlagen, vertrieben und das alles wird. Was wir jeden Tag in den Nachrichten sehen, hören, das ist die Geschichte des Leibes Jesu Christi durch die Jahrhunderte. Und die große Kunst der Christen, die schwere Last und die große Aufgabe ist es, dann ihrem Herrn noch zu gleichen. Ich bin erschrocken, als die koptische Kirche öffentlich verkündigt hat, es ist gut, dass wir Bomben werfen auf Libyen. Das ist nicht unsere Botschaft. Auch wenn dort Christen hingerichtet werden, das furchtbar ist. Und vielleicht politische Staaten überlegen müssen, wie kann man das einbringen und einengen. Das will ich nicht außer Betracht lassen. Der Staat hat eigene Aufgaben. Aber als Kirche Jesu Christi ist es nicht unsere Aufgabe, Bomben zu segnen, Bomben zu fordern, sondern ein ganz anderer Weg. Der ist schwer. Das ist der Weg der Liebe, der Vergebung, des Friedens. Der ist schwer, aber es ist der Weg des Herrn. Man kann auch den anderen gehen, aber da kommt kein Segen raus. Die Geschichte der Gewalt geht immer weiter. Jesus geht einen anderen Weg. Und wo er ihn geht, kann Neues entstehen. Gucken Sie mal nach Albanien. Die Kirche dort wurde so furchtbar verfolgt und heute blühend gemein. Gucken Sie nach China. Die Kirche wurde so schrecklich verfolgt und heute gibt es dort mehr Christen als in Deutschland ein. Und zwar Christen, die ihren Glauben ernst nehmen und nicht nur in einem Buch stehen. Gott hat seinen Weg. Den Verworfenen macht er immer wieder zum Eckstein. Das gilt für unsere kleinen eigenen Geschichten und für seine große Geschichte. Das waren jetzt drei Häkchen. Den vierten finden Sie selber.